Liebe Gemeinde, für diesen Weihnachtstag lese ich beim Propheten Jesaja, Kapitel 52, die Verse 7 bis 10. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker des aller Weltenden sehen, das Heil unseres Gottes. Liebe Gemeinde, Jesaja bewundert die Füße von einem Boten, der gute Nachrichten hat. Was für ein willkommener Klang ist das von so, diese Schritte eines Läufers, der gute Nachrichten mitbringt, der was im Gepäck hat, was wieder aufrichtet. Einem Läufer, der gute Nachrichten bringt, muss ich immer an diesen einen griechischen Krieger denken, der um ca. 500 vor Christus von Marathon nach Athen rannte mit der Nachricht: Freut euch, wir erobern, wir sind am Gewinnen. Er musste das seinem Volk mitteilen, den Griechen, dass sie sich nicht den schon fast besiegten Persern ergeben. Und der Freudenbote, der musste einen langen Atem haben. 42 Kilometer ungefähr ist er gelaufen. Daher kommt auch die Strecke von einem Marathonlauf her, weil der Läufer eben so weit laufen musste, bis er am Ziel war. Bei Jesaja sehe ich auch diese Ermutigung. Diese gute Nachricht, die der Freudenbote bringt. Und damit bringt Jesaja, der sowieso so ein bisschen der Evangelist im Alten Testament, ist das Evangelium auf den Punkt. Zum einen, weil er davon spricht, Israel befindet sich in einer Krise. Werde ich gleich noch etwas dazu sagen. Und aus dieser und in diese Krise hinein spricht er zum zweiten die gute Nachricht und daraus entsteht ein großer Jubel zum dritten. Gehe mit euch zurück in die Zeit der Krise, wo Israel, man kann sagen, mal wieder in der Krise ist oder war. Immer wieder gibt es ja die großen Nationen, die es Israel schwer machen. Davon spricht Jesaja in den Versen vorher. Er sagt, lasst uns zurückdenken an die Ägypter. Da waren wir in der Sklaverei, in der Gefangenschaft. Dort ging es wirklich schwer. So lange, bis endlich Mose aufgestanden ist und er hat uns herausgeführt. Ein paar Jahre später, Jahrzehnte später, gut, gibt es das nächste Volk, dann kommen die Assyrer, dann wird das nördliche Reich, der nördliche Teil von Israel weggebracht und die kommen nie wieder zurück. Und jetzt, in diese Worte hinein, ist es wieder ein Großteil von Juda, der weit weg von zu Hause lebt. Wieder eine Staatskrise. Man könnte fast sagen, Israel kennt sich damit aus. Und die Krisen, wenn sie kommen, erschüttern die Fundamente, auf denen man steht. Die Fundamente des Lebens, das sucht sich ja keiner. Also niemand wird sagen, ich renne in diese Krise hinein, ich brauche mal wieder eine neue Herausforderung. Aber immer ist eine Krise, die man erlebt und durchlebt, und auch wenn die nicht schön ist, aber es liegt eine Chance darin. Vor allem als Christ im Glauben auch eine geistliche Chance. Dass man dort Glaubenswahrheiten in einer Krise, die man schon lange kennt, die man hunderte Male gehört hat, wieder neu versteht, vielleicht auf eine tiefere Art und Weise, manche vielleicht das erste Mal überhaupt. Eine dieser einfachen Sätze, die ich auch in fast jedem Gottesdienst eigentlich sage oder die durch die Beichte oft kommt, ist: Ich bin ein Sünder vor Gott. Und das ist ein Satz, den kann man schnell vor sich her sagen. Den hat man oft gehört. Da kann man vielleicht sogar nicken oder sagen, ich habe damit meine Probleme. Aber ich glaube, wenn du dir diesen Satz auf der Zunge und im Herzen zergehen lässt, dann wird ein Mensch, der da zu diesem Satz Ja sagt, in eine Krise hineingeführt. Wenn du nämlich zugibst und sagst, in mir ist etwas grundlegend falsch in der Beziehung zu Gott, dann erschüttert das. Das zieht einem die Füße weg. Und auch wenn das ein wahrer Satz ist, gilt es, den in der Tiefe zu verstehen. In Psalm 14 heißt es in Vers 2 und 3, der Herr schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Nicht einer, heißt es dort im Psalm. Paulus greift dann diese Sätze im Römerbrief auf, er zitiert das, um dort zu zeigen, zu sagen, ohne Gott ist jeder Mensch verloren. Ich stelle mal die Behauptung auf, je jünger ich bin und je eher ich mit diesem Gedanken vertraut bin, auch geistlich diesen verstehe, desto einfacher geht es, das zu leben. Ich glaube, das ist einer der Gründe, dass es in der Jugendzeit oder der jungen Erwachsenenzeit oft zu Lebensveränderungen, Bekehrungen kommt, auch in unserer Jugendarbeit. Da sind eben noch nicht so viele Schienen gelegt, auf die ich so eingefahren bin, die wir für unser Leben vielleicht auch brauchen. Da geht noch manches Teil zu versetzen, zu sagen, na, da lebe ich doch nochmal anders, mein Leben soll in eine andere Richtung gehen. Es wird so oft gesagt, ohne Gott bist du verloren. Wir bekennen in jedem Gottesdienst Schuld. Und ich frage mich ehrlich, wie tief und wie genau wir das sagen können, gerade bei einer Sache, die wir immer und immer, immer wieder tun, einfach weil man die macht. Das hat das Positive, den positiven Aspekt, dass es gut ist, geistliche Wahrheiten auszusprechen. Dafür brauchst du auch den Gottesdienst. Wir sagen auch immer das Glaubensbekenntnis, ohne über jeden Satz nachzudenken. Es gibt Orientierung. Aber es wird zu einer Gefahr, wenn ich das einfach nur tue. Und ich glaube, es braucht diese Erkenntnis und manchmal auch diese Erfahrung, ich bin ohne Gott verloren, ein Sünder. Und es gibt Menschen, und manchmal sind wir so, dass wir erst das ganze Leben, gefühlt mindestens, vor den Baum setzen müssen, dass das in unser Herz rutscht. Und wir sagen, ja, das stimmt und ich brauche Gott wirklich. Thomas Mittelhoff ist für mich so ein Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Namen schon mal gehört habt. Vor 5, 6, 7 Jahren war der auf jeden Fall in den Medien präsent. Wer sich in der Wirtschaft ein bisschen auskennt, dann kannte man den Namen, auch in den großen Zeitschriften. Der war Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann AG und der Karstadt Quelle AG, von den Wirtschaftsunternehmen. Hat man vielleicht schon mal was gehört? Und dieser Mann war ganz oben, an der Spitze, in verschiedenen Konzernen drin, hatte Macht. Und 2014, das ist jetzt 6 Jahre her, ist er zu 3 Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt worden. 3 Jahre Knast, ohne Chance, da rauszukommen. Er war ganz oben und jetzt, und das hat er selber gesagt, musste er in der Gefängniszeit lernen. Und dafür hat er diese Gefängniszeit gebraucht, Fehler einzugestehen. Vielleicht ist es für jemanden, der viel Macht hat, noch mal schwieriger zu sagen, ich mache mal was falsch. Das hat ja oft große Konsequenzen. Er hat in dieser Zeit, in dieser Gefängniszeit, in dieser wirklichen Leidenszeit Gott gefunden. Für ihn war das in Anführungsstrichen eine Erfolgsgeschichte, weil er den Glauben an Gott ein ganz neues Lebensfundament gefunden hat, auch wenn er weniger Macht hat und im Gefängnis gesessen hat. Heute redet er davon, wie er mit Gott lebt. Auch Israel war ganz fern von Gott. Und auch da ist es ja so, sie warten auf dem Ende der Krise. Und Jesaja, der sieht in seinem prophetischen Blick die Freudenboten kommen, die über die Berge laufen, die Jerusalem umgeben. Und er sieht es vor sich, wie die da angesprungen kommen, um die gute Nachricht zu bringen. Die da rufen, wir werden aus der Krise geführt, sie wird gewendet. Und die Freudenboten haben so eine gute Nachricht, sie sagen, diesmal ist diese Freudenbotschaft so groß, es wird ganz anders werden. Eben nicht nur vorübergehend, da kommt das nächste Volk, was uns unterdrückt, sondern ein König, der kommt und der bleibt. Und hier kommen wir an den Kern des Evangeliums, was so gut zu Weihnachten passt. Die gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit. Weil es herrlich ist, wenn Schuld, die bekannt ist, vergeben wird und sich eine Krise wendet und was Neues auftut. Alles das, weil dieser Sohn in der heiligen Nacht geboren wurde. Und die Engel, den Hirten hier auf dem Feld, verkünden, dass der Retter geboren ist, der König seine Herrschaft beginnt, obwohl er noch so klein in Windeln liegt. Aber alle Versprechen erfüllen sich in diesem Kind und alle dürfen sich freuen, dass der Retter geboren ist. Und in diesem Kind, so habe ich ja den Gottesdienst begonnen, in diesem Kind finden wir auch in der Krise Hoffnung und Hilfe. Vorhin von den Menschen gesprochen, den jungen Menschen, die Haltepunkt und Orientierung finden, weil die Schienen neu gelegt werden. Nun sind jetzt heute schon welche da, aber doch eher wenige. Und wir sind ja eher älter, erwachsene, reife Menschen, die schon ein ganzes Stück Leben hinter sich haben. Es ist gut zu hören, dir sind deine Sünden vergeben. Aber es setzt auch für erfahrene Menschen voraus, dass du sagst, ohne Gott kann ich nicht. Weil nur so die Freudenbotschaft wirklich zum Ziel kommt. Und das müssen wir immer neu hören und in einer neuen Tiefe, dass der Retter für uns geboren ist, um Sünden zu vergeben und die Krise zu wenden. Und dass wir in einer weltweiten Krise leben, davon könnt ihr ja in allen Nachrichten hören und Zeitungen lesen. Und das mag auch so sein, aber das ist ja nur die Oberfläche. Die ist da. Vielleicht kommt dann irgendwann die nächste in ein paar Jahren, wenn die vorüber ist. Aber die Tiefendimension ist ja die Krise, dass man ein Leben ohne Gott führt. Und diese Krise wendet der Retter. Und wer das erfahren hat, dass das Wahrheit ist, dass das stimmt für mein Leben, der kann ja nun Jubel ausbrechen. Begeistert sein davon. Ihr wisst ja, ich bin ein begeisterter Fußballfan, der so gerne ins Stadion geht, was auch momentan schwierig ist. Aber ich war ja schon in vielen Stadien, wo, wenn da ein Tor fällt, riesige Jubelschreie sind. Und wenn da eine Heimmannschaft ein Tor schießt, da stehen alle auf, da kann keiner sitzen bleiben, am besten noch kurz vor Schluss und die Leute rasten aus. Und wenn das länger so der Fall ist, dann motivieren sich die Leute zum Jubeln. Da gibt es so diese Laola-Welle, da fängt irgendjemand an, 3, 4, 5 Leute, dann geht das durchs ganze Stadion, so eine Jubelarie. Nur weil ein Team gewonnen hat. Wer Sport nicht mag, der greift sich da wahrscheinlich schon an den Kopf. Möglicherweise zu Recht. Aber ich glaube, es braucht auch solche Laola-Wellen des Glaubens, dass wir wirklich uns drüber freuen und sagen, ja, der Retter ist uns geboren, mir ist vergeben. Jesus bringt Heil, weil das zu Dankbarkeit und nur zu Jubel führen kann, weil unser Herz verändert ist, weil etwas von uns weggenommen ist, was wie eine Last ist. Wenn ich jetzt hier anfangen würde zu jubeln, würdet ihr mir vielleicht auch, mindestens würdet ihr euch, weil ihr nett seid, an den Kopf greifen. Wir sollten immer singen, jetzt fängt er an zu jubeln und hier laut rumzuschreien. Ja, vielleicht, aber der Retter ist geboren. Dann fängt ein zweiter an und macht vielleicht sogar mit, ein dritter und vierter und dann wird es laut. Vielleicht hören das die Leute sogar draußen und fragen sich, ob der SV Falkenbach seine Spiele jetzt nach drinnen verlegt hat und die Gemeinde, was da jetzt los ist. Aber ich denke, das wäre doch die Botschaft von Weihnachten. Jubel über den Sieg des Retters, der gekommen ist, der König, der bleibt. Als die Freudenboten kommen, die Jesaja sieht, das sind ja Wächter auf den Mauern, die noch heute da stehen. Und die sind ja eigentlich dafür da, dass sie sagen, Vorsicht, da kommt der Feind. Und dann warnen die Leute, die in der Stadt sind. Und die hören diese Freudenbotschaft und verteilen die sofort weiter. Wenn wir jubeln, steckt das andere an. Darf es weitergehen. Mir ging das übrigens vor Weihnachten so, da habe ich schon mal gejubelt, aber auf andere Art und Weise. Ich habe nämlich ein Geschenk für meine Frau gesucht an Weihnachten. Und ich weiß, dass das meiner Frau ganz wichtig ist. Ein Geschenk, das auch das Herz trifft. Und ich bin oft bei Buch-CD-Filmen und da hört es mit der Kreativität auf. Das kann man machen, auch ab und zu, aber es trifft ja nicht das Herz. Und diesmal hatte ich wirklich einen guten anderen Gedanken. Dafür war ich sehr dankbar und der fiel mir spät abends ein. Dann kam ich ins Wohnzimmer und sprang voller Freude und Jubel im Wohnzimmer hin herum Und meine Frau, die ihr Buch in der Hand hatte, konnte nicht weiterlesen und fragte mich, was denn los sei. Und ich habe ihr voller Begeisterung erzählt, was für ein tolles Weihnachtsgeschenk ich denn für sie habe. Das hat sie zum einen neugierig gemacht, das war immerhin noch eine Woche bis Weihnachten. Und zum anderen steckt so ein Jubel ja an. Man wird ja selber mit hibbelig und kann gar nicht mehr still sitzen bleiben. Ich bin der Meinung nach gestern Abend, dass auch die Überraschung gelungen ist. Gute Nachrichten verbreiten sich wie ein Lauffahrer. Davon erzählt Jesaja. Und diese gute Nachricht, die hören zumindest einige Kirchen in unserem Land auch heute an diesem Tag. Nicht nur wir hier, sondern so in diesem ganzen Land. Und es ist so, dass wir diese gute Nachricht mit nach draußen nehmen können. Ihr in eure Familien heute, wo ihr euch trefft und seid, der Retter ist geboren, die Schuld ist gewendet und es darf uns zu Dankbarkeit und zu Jubel führen. Jesus lebt. Amen.